damn time. Sozien, die nie zur Sozietät werden, die aber Formen der Assoziierung hervorbringen, die ihrerseits nicht einen zentralen Ort haben. Sondern nur möglich werden, wenn zugleich Quersoziierungen ermöglicht werden. Was ist ein Sozius? Erstens. In Tosquets medizinischer Doktorarbeit, verteidigt 1948 in Paris und bekannt unter dem Namen Le Vécu de la fin du monde dans la folie, das Erlebnis des Endes der Welt im Wahnsinn, taucht in einer kurzen Passage ein Wort auf, das erst ein knappes Vierteljahrhundert später zu theoriesprachlicher Prominenz gelangen sollte. Das Wort Sozius. Sowohl das Auftauchen dieses Wortes bei Tosquets als auch seine spätere theoriesprachliche Prominenz werfen eine Reihe von Fragen auf, die die möglichen Bedeutungen dieses Wortes ebenso betreffen wie die Zusammenhänge seiner Verwendung. Zunächst aber sei der unmittelbare Kontext skizziert, in dem der Sozius in Tosquets Le Vécu kurz die Bühne betritt. Wir befinden uns im letzten Kapitel des ersten Teils von Tosquets Doktorarbeit, das heißt im letzten von vier Kapiteln, die Tosquets theoretischen Klarstellungen und Verortungen widmete, um danach zu seiner Analyse von Gérard de Nerval und dessen Buch Aurélia als Fallstudie überzugehen. Thema dieses Kapitels ist die Relevanz von Søren Kierkegaards Begriff der ästhetischen Existenz für die Lebensform bestimmter psychisch Kranker. Ich werde hier weder auf Kierkegaard noch auch auf die Komposition von Tosquets Doktorarbeit genauer eingehen. Wichtig aber ist, dass die Sätze, die mich hier interessieren, die Sätze, in denen das Wort Sozius auftaucht, tatsächlich Teil einer Passage sind. Teil eines Übergangs, einer Überfahrt, einer Durchquerung. Denn sie tauchen genau an einer von nicht wenigen Schnittstellen auf, an denen Tosquets von einer gelehrten Besprechung theoretischer Quellen, im gegebenen Fall Kierkegaards, zu einer Diskussion der Bedeutsamkeit dieser Quellen für den klinisch-psychiatrischen Zusammenhang übergeht. An der spezifischen Schnittstelle, auf die ich mich beziehe, erinnert Tosquets zunächst daran, dass, ich zitiere, die Gruppierung und die klinische Analyse psychiatrischer Symptome, Zitat Ende, auf mechanistische Schematisierungen nicht reduziert werden können. Und obwohl er die Fallstricke und Schwierigkeiten anspricht, die sich beim Versuch auftun, die Gesamtheit des morbiden Ereignisses in seinem Zusammenhang zu erfassen, hält er doch an Folgendem fest. Zitat, alle Psychiater wissen, dass ein von dieser Gesamtheit unabhängiges Erfassen und Erwägen der Symptome und Syndrombilder, Tableau syndromique, auf die Konstruktion falscher morbider Rahmen, la construction des faux cadres morbides, hinausläuft. Zumal es auf ein nosologisches Verwirrspiel hinausläuft, auf die Einstellung, die wir mit Bonafé als klinikoid stigmatisiert haben. Der Sozius hat noch nicht die Bühne betreten, aber es bedarf hier einiger Kommentare. Erstens möchte ich herausstreichen, dass der Begriff morbides Ereignis bei Tosquets als Chiffre einer kritischen Befragung des Begriffs der Krankheit zu lesen ist. Tosquets führt ihn in seiner Doktorarbeit früh ein, um festzuhalten, dass er den Begriff des morbiden Ereignisses dem der Krankheit vorgezogen hätte, und zwar, Zitat, um auf die phänomenale Kontinuität des konkreten Lebens der Patienten hinzuweisen. Allerdings würden sich die Kranken selbst diese Konzeption zumeist verweigern, um ihre Krankheit stattdessen in einer Äußerlichkeit zu verorten, deren ärztliche Bestätigung sie in Form einer Objektivierung dieser Krankheit erwarten, wobei genau diese doppelte Exteriorisierung im institutionell-sozialen Zusammenspiel es ihnen erlaubt, Zitat, das morbide Phänomen in den eigenen Werterahmen und in die eigene Selbstkonzeption zu integrieren. Zitat Ende. In der Schizophrenie allerdings sei eine solche Exteriorisierung nicht möglich, weder in Bezug auf die Krankheit noch im Verhältnis zum Arzt oder zur Ärztin. Zweitens sei darauf hingewiesen, dass Tosquets in den zitierten Passagen von einer Gesamtheit, Totalität des morbiden Ereignisses in seinem Zusammenhang, dans son ensemble, spricht. Das Spiel der Verbindungen und Differenzen zwischen Gesamtheit und Zusammenhang wird im Folgenden von durchgehender Bedeutung bleiben, nicht zuletzt für meine Lesart des Psychiaters als Sozius. An dieser Stelle sei aber vor allem betont, dass das französische Wort Ensemble, das ich soeben als Zusammenhang übersetzt habe, auch Menge bedeuten kann. Und zwar Menge sowohl im Sinne von Gruppenverhältnissen, in denen sich mehrere Mitglieder zu einer Gruppe vermengen, als auch im Sinne der mathematischen Mengenlehre, die im Kontext der institutionellen Psychotherapie immer wieder wichtige Anknüpfungspunkte für die Auseinandersetzung mit Gruppenprozessen bietet. Dementsprechend ist auch die Frage der Krankheit eine Frage von Mengenverhältnissen und lässt sich auch das morbide Ereignis nicht trennen von den Gemengelagen, in denen es sich einstellt und in die es eingerückt wird. Drittens spricht Tosquets von bestimmten Bildern und Rahmen bzw. Rahmungen. Bei den Bildern handelt es sich um Syndrombilder, Tableau syndromique, um Krankheitsbilder also, in denen sich verschiedene Symptome zusammengefasst finden. Bei den Rahmungen wiederum handelt es sich um nichts anderes als um die Tätigkeit des Aufstellens, Zusammenstellens, Zusammenfassens selbst, durch die diese Krankheitsbilder konstruiert werden, um in eine Nosologie, in eine systematisch klassifizierende Krankheitslehre eingespeist werden zu können. Wobei das französische Wort Tableau sich im Übrigen nicht nur als Bild, sondern auch als Tabelle lesen lässt. Mit dieser Differenzierung zwischen Bildern und Rahmen und mit der Ambivalenz bezüglich der Frage, wie ein Bild gebildet wird, abbildend oder tabellarisch, wechselt aber auch ein gewichtiges Wort die Seiten, nämlich das Wort morbid. Es ist nicht mehr nur Teil einer Chiffre für Krankheit, sondern wird zum Vehikel einer Verschiebung, die es nicht länger allein mit dem assoziiert, was nosologisch als Krankheit abgebildet wird, sondern eben auch mit den Rahmungen, mit der Konstruktion falscher, morbider Rahmen. Viertens verweist die Rede von einer Einstellung, die klinikoid ist, am Ende der zitierten Passagen, auf einen Zusammenhang, der über allgemeine Fragen einer kritischen Epistemologie einerseits hinausreicht und diese andererseits konkret situiert. Denn bereits im Wort Klinik, abgeleitet von griechisch klinikos, liegend, verdichten sich sprachgeschichtlich diverse Komponenten, die sich beziehen auf a. eine Person, die liegt, speziell wenn diese Person krank ist, b. eine Diagnostik, die sich mit der unterscheidenden Beobachtung und Erkenntnis dessen befasst, was sich in diesem Liegen oder dieser Krankheit ausdrückt, c. eine medizinische Disziplin, die auf dieser Diagnostik beruht, die aber auch zum Gegenstand einer Lehre oder Unterrichtung wird, die insbesondere in Krankenhäusern stattfindet. D. Eine ständige Einrichtung, die als Ort der klinischen Diagnostik wie auch der klinischen Unterrichtung dient, die vor allem aber auch Ort der klinischen Behandlung ist. Das Suffix oid wiederum leitet sich vom griechischen eidos ab. Das heißt von dem, was gesehen wurde und was auf dieser Grundlage möglicherweise als wesentliche Erscheinungsform qualifiziert wird. Es verweist also kurz gesagt auf eine Essentialisierung, die sich aus den angeführten Komponenten nährt, aus einer essentialisierenden Koppelung von Gegenstand, die kranke Person, die liegt, Diagnostik, warum liegt sie, Disziplin und Ort der Unterrichtung, sowie der Einrichtung, in der entsprechende Behandlungsformen stattfinden. In den vier genannten Punkten verdichten sich zentrale Aspekte dessen, was seit den 1950er Jahren unter dem Namen institutionelle Psychotherapie bekannt werden sollte. Ein Name, der von Georges Dumisson und Philippe Kechlin 1952 geprägt wurde und den Toscaes nur mit gewissen Vorbehalten akzeptieren sollte. Nämlich, in aller Kürze gesagt, um Willen des Kampfes für eine institutionelle Transformation und Erneuerung der psychiatrischen Kliniken, nicht aber in der durch diesen Namen suggerierten Einengung der Problematik auf die klinisch-institutionellen Zusammenhänge der Psychiatrie. Überdies entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, einer gewissen Paradoxie, vielleicht auch einer gewissen Taktik, wenn Toscaes in den zitierten Passagen davon spricht, alle Psychiater wüssten, dass ein von der Gesamtheit des morbiden Ereignisses unabhängiges Erfassen von Symptomen und Syndromen nur auf die Konstruktion falscher, ihrerseits morbider Rahmen hinauslaufen könne. Alle Psychiater, schließt diese Menge aller Psychiater diejenigen Psychiater, die einer klinikoiden Einstellung verpflichtet sind, ein oder aus? Oder arbeitet diese Formulierung der Bildung neuer Mengenverhältnisse, neuer Gemengelagen zu? Jedenfalls möchte ich nahelegen, dass erst mit dieser Ironie, dieser Paradoxie, dieser Taktik der Boden fertig verlegt und die Bühne bereitet ist, auf der der Sozius in Toscaes französischer Doktorarbeit seinen kurzen Auftritt haben kann. Und zwar als eine Figur, die einerseits ihren Teil hat an der Gesamtheit des morbiden Ereignisses in seinem Zusammenhang, anstatt es in eine objektivierbare und klassifizierbare Krankheit, als objektivierbare und klassifizierbare Krankheit aus diesem Zusammenhang herauszuschälen, und die andererseits einer Differenz innerhalb dieses Zusammenhangs zu artikulieren erlaubt, eine Differenz der Gesichtspunkte. Ich zitiere: Diese Gesamtheit, ob sie aus dem Gesichtspunkt des Kranken oder aus dem Gesichtspunkt des Sozius aufgefasst wird, erscheint, als wäre ihr Sinn als Moment in der Dialektik der Katastrophe bestimmt. Aus dem Gesichtspunkt des Kranken taucht diese als Form des anthropokosmischen Konflikts Mankowski auf. Aus dem Gesichtspunkt des Sozius geht sie hervor aus dem Konflikt zwischen der historisch-sozialen Kontinuität des Menschen und dem Scheitern. Zitat Ende. Tatsächlich ist dieser kurze Absatz, in dem der Sozius seinen Auftritt hat, ein wahrer Tummelplatz von Differenz. Erstens der Differenz zwischen dem Gesichtspunkt des Kranken und dem des Sozius, was darauf schließen lassen könnte, dass der Sozius als Psychiater zu verstehen ist. Zweitens der Differenz zwischen dem, was der bergsonianisch-phänomenologisch orientierte Psychiater Eugène Mankowski als anthropokosmischen Konflikt beschrieben hat, was für Toscaes in Le Vécu von zentraler Bedeutung aus einem doppelten Grund ist. Erstens, weil es da von der Phänomenologie her stark um den Begriff des Erlebens und des Erlebnisses geht. Und zweitens, weil Mankowski tatsächlich diese Erlebnisse des Endes der Welt analysiert hat als anthropokosmischen Konflikt. Also, wiederholen nochmal, die Differenz zwischen dem, was Mankowski als anthropokosmischen Konflikt beschrieben hatte, und der Sorge, nämlich des Sozius, um eine historisch-soziale Kontinuität des Menschen. Und drittens, weil es da ja noch, sofern wir den Sozius als Psychiater verstehen, den Hintergrund der klinikoiden Psychiater gibt, die bereits in der Formel alle Psychiater wissen, wie aufgelöst und verschwunden waren und die sich nun weiter aufzulösen scheinen, indem sogar das Wort Psychiater verschwindet, um an seiner Stelle das Wort Sozius auftauchen zu lassen. Dass die Psychiater, vor allem jene, die einer klinikoiden Einstellung verpflichtet sind, im zitierten Satz abwesend sind, sollte gerade bei Toscaes nicht dahingehend verstanden werden, dass sie nicht nach wie vor im Spiel wären, dass sie nicht Teil der Mengenstrukturen blieben, um die es hier geht, dass nicht gerade ihre Abwesenheit sogar verhängnisvoll sein kann. Dennoch möchte ich vorschlagen, die zitierten Sätze als Ausdruck eines Sozius-Werdens des Psychiaters zu lesen. Jedenfalls des Psychiaters, den Toscaes im Sinne hatte und der er zu sein bzw. zu werden versuchte. Eines Psychiaters, dessen Sorge und Sorgetätigkeit die Bildung neuer Mengen ist, mit den Kranken als Partnerinnen mit vollen Rechten, wie Toscaes es an anderer Stelle formulierte. An dieser Stelle komme ich auf zwei Dinge zu sprechen. Zum einen auf die theoriesprachliche Prominenz des Wortes Sozius, die vor allen Dingen auf den Anti-Ödipus von Gilles Deleuze und Félix Guattari zurückgeht. Und auch auf die Frage, was Sozius im Französischen möglicherweise überhaupt bedeutet. Ich kürze das dahingehend ab, vor allem in der Auseinandersetzung mit dem Anti-Ödipus, dass ich darauf hinweise, dass der Sozius im Anti-Ödipus eine völlig andere Bühne betritt, nämlich die als wörtlich Antiproduktionselement. Und es gibt durch den Anti-Ödipus hindurch eine ganze Reihe von Passagen, in denen davon die Rede ist, dass die Gesellschaft im Sozius ihr eigenes Delirium im Akt der Aufzeichnung des Produktionsprozesses konstruiert. Und ich lese an Stelle doch so ein bisschen ausführlicher vor. Immer schon bestand die Aufgabe des Sozius darin, die Wunschströme oder Ströme des Begehrens, wie ich eher übersetzen würde, zu kodieren, sie einzuschreiben und aufzuzeichnen, dafür zu sorgen, dass kein Strom fließt, der nicht gestempelt, kanalisiert, reguliert ist. Und spätestens an diesem Punkt erscheint die Rolle des Sozius bei Deleuze-Guattari wie ein Vexierbild seiner Rolle bei Toscaillès. Denn wo bei Deleuze-Guattari der Sozius zur abstrakt unpersönlichen Figur wird, deren Aufgabe immer schon darin bestand, die Ströme des Begehrens zu kodieren, erscheint er bei Toscaillès als sehr konkrete Figur, die sich den klinikoiden Formen der zum Beispiel nosologischen Einschreibung widersetzt und entzieht, um sich angesichts dessen, was alle Psychiater wissen, vom Klinikoiden zu lösen und Teil von anderen Mengen, Gemengelagen zu werden. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass im französischen Text des Anti-Ödipe von Maschine sociale die Rede ist. Und dieses Wort lässt sich ebenso gut als soziale Maschine wie als Gesellschaftsmaschine übersetzen, bei all den in Deleuze-Guattarianisch inspirierten Theoriesprachlichkeit völlig unterschiedlichen Färbungen dieser beiden Begriffe, soziale Maschine, Gesellschaftsmaschine. Ich komme kurz auf die Frage zu sprechen, was Sozius denn nun eigentlich heißt. Und ich erzähle von meiner Arbeit und einem Überraschungsmoment in meiner Arbeit an diesem Text, der nämlich darin bestand, dass ich das Wort Sozius in französischen Wörterbüchern nicht gefunden habe. Mit zwei Ausnahmen, die allerdings wenig ergiebig sind, einerseits Wiktionnaire im Internet und andererseits der Sort de la langue française, die aber beide auf Quellen hinweisen, auf sehr junge Quellen, die teilweise sogar mit psychiatrisch-psychologischen Debatten zu tun haben, die aber ganz offensichtlich sehr unverbunden sind mit dem Kontext, mit dem wir es hier zu tun haben, bei Toscaillès einerseits und Deleuze-Guattari andererseits. Deswegen ist meine These, dass die Verwendung des Wortes Sozius im Französischen in Toscaillès' französischer Doktorarbeit 1948 im Unterlaufen ist und eigentlich aus dem Spanischen oder aus dem Katalanischen kommt. Wobei ich über das Katalanische nicht viel Bescheid weiß. Und im Spanischen ist tatsächlich das Wort Sofia, und hier gibt es auch ganz selbstverständlich eine feminine Form davon, Sofia, im Unterschied zum Französischen. Im Spanischen ist das Wort Sofia bzw. Sofia ein unglaublich verbreitetes Wort. Das nicht nur Dinge heißen kann, die auch Sozius oder sogar Sozia, obwohl ich das auf Deutsch nie gehört habe, auch im Deutschen heißen können, wie der hintere Sitz von einem Motorrad oder eine Geschäftspartnerschaft, sondern ganz allgemein ein Ausdruck ist für unterschiedlichste Formen unterstützender Partnerschaften. Diese Entdeckung hat mich umso mehr dazu motiviert, mir frühere Texte von Guattari anzuschauen. Und tatsächlich kommt sowohl in den Texten, die Guattari im Vorfeld des Anti-Ödipus an Deleuze geschickt hat, die unter dem Titel Écrit pour l'Anti-Ödipe vor einiger Zeit erschienen sind, als auch in der ersten Buchveröffentlichung der Aufsatzsammlung, die bereits mehrfach erwähnt wurde, kommt das Wort Sozius schon vor. Oder es kommt auch nicht vor, weil es herausübersetzt wurde. Und ich beschränke mich auf eine einzige Stelle, die aus einem interessanten Text ist, nämlich aus Guattaris Einführung in die institutionelle Psychotherapie. Und dieser Text geht zurück auf einen Vortrag, den er in der von mir gestern schon erwähnten GTPSI, der Diskussionsgruppe über Formen der institutionellen Psychotherapie und Soziotherapie, gehalten hat, die 1960 gegründet wurde und bis 1966 bestanden hat. Guattari schreibt: wenn ein Subjekt sich auf der Ebene dieser Gruppen, und gemeint sind hier die subjugierten oder unterworfenen Gruppen, behaupten will, muss es zunächst anerkennen, dass es im aktuellen Zustand der Sozialmechanik keinen Platz hat. Folglich wird es in diese eindringen müssen, dem bestehenden System Gewalt antun müssen. In eben dem Maße, in dem ihm diese Behauptung gelingt, nämlich in diese soziale Mechanik einzudringen, wird es in der Gesellschaft die Rolle eines subjektiven Einschnitts spielen, eine Rolle, die es übrigens seinerseits unter anderen Umständen an ein ausgedehnteres Segment des Sozius als Erbe weitergeben kann. Hier haben wir den Sozius, aber das ist meine Übersetzung oder die von mir modifizierte Übersetzung. In der publizierten deutschen Übersetzung lesen wir statt dem Wort Sozius das Wort Menschheit. Was ein bisschen was davon erzählt, wie wenig der Übersetzer mit dem Wort Sozius anfangen konnte, dass er bestimmt auch in keinen Wörterbüchern gefunden hat, jedenfalls nicht in Französisch. Ich komme zu meinem zweiten Teil, Transversalität und Übertragung. Ich bleibe zunächst bei Guattari und beziehe mich zunächst vor allen Dingen auf eine Interviewpassage aus dem Guattari-Interview, das in dem Band da hinten auch enthalten ist, sehr wahrscheinlich geführt 1984, zuerst veröffentlicht 1985, in dem Guattari sehr ausdrücklich erwähnt, dass das Thema der Transversalität, wie er in dem Interview sagt, für ihn sich ergeben hat aus den Diskussionen in der GTPSI 1960 bis 1966 und er erwähnt ausdrücklich als konkreteren Hintergrund für sein Thema der Transversalität, die Diskussionen um den Begriff der institutionellen Übertragung. Deswegen werde ich mich mit dem Übertragungsbegriff im Weiteren beschäftigen, als Hintergrund zumindest oder Herkunft des Transversalitätsbegriffes, die uns vielleicht in diesen Übergangszonen zwischen Tosquets und Guattari auch einiges über die Einsätze, die sie auch mit dem Transversalitätsbegriff verbinden, erzählen kann. Als locus classicus bezüglich des Übertragungsbegriffs bei Freud kann zweifellos die folgende Passage aus Freuds Bruchstück einer Hysterieanalyse aus dem Jahr 1905 gelten. Was sind Übertragungen? Es sind Neuauflagen, Nachbildungen von den Regungen und Fantasien, die während des Vordringens der Analyse erweckt und bewusst gemacht werden sollen, mit einer für die Gattung charakteristischen Ersetzung einer früheren Person durch die Person des Arztes. Um es anders zu sagen, noch immer Freud, eine ganze Reihe früherer psychischer Erlebnisse wird nicht als vergangen, sondern als aktuelle Beziehung zur Person des Arztes wieder lebendig. Zitat Ende. Auch wenn sich bei Freud selbst, vor allem in seinem Aufsatz zur Dynamik der Übertragung aus dem Jahr 1912, Formulierungen finden, die über diese Bestimmung des Übertragungsphänomens hinausweisen, waren damit prägende Rahmungen gesetzt, mit denen der Übertragungsbegriff vorwiegend assoziiert werden sollte. Erstens, Übertragung ist ein Phänomen, das während des psychoanalytischen Prozesses auftritt. Und zwar als Teil des Verhältnisses zwischen Analysant, Analysandin und Analytikerin, Analytiker. Zweitens, was übertragen wird, sind Affekte oder Vorstellungen aus der Vergangenheit, die in der Gegenwart neu belebt werden. Und drittens, übertragen wird von einer individuellen Person, der Bezugsperson aus der Vergangenheit, auf eine andere individuelle Person, den gegenwärtigen Arzt, bei Freud. An diese dreifache Rahmung knüpfen zumeist auch die Diskussionen um die sogenannte Gegenübertragung an, die bezüglich der in das Übertragungsverhältnis involvierten Personen in umgekehrter Richtung erfolgt, also von der Analytikerin zur Analysandin. Wer Deleuze-Guattaris Anti-Ödipus liest, wird an vielen Stellen die Züge dieses wohl ersten Doppelporträts des Übertragungsphänomens wiedererkennen. In kritisch-polemischer Wendung und in Formulierungen, die vielfach nahelegen, dass Übertragung ein zentrales Moment der Fortschreibung der ödipalen Triangulation, Papa, Mama, Kind ist, die, ich zitiere aus dem Anti-Ödipus, im Zimmer des Analytikers ihre letzte Territorialität findet. Übertragen wird damit zu einer spezifischen Erfindung der Psychoanalyse, ja zum, ich zitiere erneut, Übertragungs-Ödipus, zum Ödipus von Ödipus im Analytikerzimmer, der sehr schädlich und giftig ist. Zitat Ende. Dennoch sollte man sich von Formulierungen wie diesen nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass Übertragung letztlich auch in der Skizzoanalyse von entscheidender Relevanz bleibt, auch wenn dies im Anti-Ödipus nur in einer einzigen Passage benannt wird. In dieser Passage geht es um die Notwendigkeit einer Deblockierung der Funktionsbedingungen der Begehrensmaschinen und Deleuze-Guattari fügen hinzu, das ist der Fokus und der delikate Punkt, der für die Übertragung in der Skizzoanalyse von Bedeutung ist. Und fügen in Klammer hinzu, die perverse Übertragung der Psychoanalyse zerstreuen, schizophrenisieren. Zitat Ende. Das ist übrigens erneut meine Übersetzung. Die Übersetzung in der deutschsprachigen Ausgabe des Anti-Ödipus verzerrt den Sinn dieses Satzes leider ins komplett Missverständliche. Indessen war der Übertragungsbegriff auch bereits früh in der Geschichte der Psychoanalyse aus den Rahmungen des Freudschen Doppelporträts gelöst worden. So sprach Sándor Ferenczi in seinem langen Text Introjektion und Übertragung 1910 davon, zitiere, dass die Neigung der Psychoneurotiker zur Übertragung sich nicht nur im speziellen Fall einer psychoanalytischen Behandlung und nicht nur dem Arzt gegenüber äußert und dass vielmehr die Übertragung ein für die Neurose überhaupt charakteristischer, in allen Lebenslagen sich kundgebender Mechanismus ist. Zitat Ende. Und während diese Beobachtungen das Übertragungsphänomen zwar über den psychoanalytischen Prozess ausdehnen, jedoch wie bei Freud auf Symptombildungen der Neurose anzugrenzen scheinen, führt Ferenczis Analyse der Herkunft von Übertragungsbegriffen letztlich auch über diese Rahmung hinaus. Die erste Objektliebe und der erste Objekthass, schreibt Ferenczi in der frühkindlichen Entwicklung, sind gleichsam die Urübertragungen, die Wurzeln jeder künftigen Introjektion. Deutlicher noch wird die Sprengung der freudschen Rahmungen bei Melanie Klein, deren starken Einfluss auf seine psychoanalytische Praxis seit den 1930er Jahren Tosquelles übrigens explizit anerkannt und betont hat. In ihrem 1952 verfassten Text »Die Ursprünge der Übertragung«, in dem sie ihre seit den 1920er Jahren entwickelten Auffassungen zum Übertragungsphänomen bündelt und zusammenfasst, schreibt Klein, dass die Übertragung in der einen oder anderen Form während des gesamten Lebens eine Rolle spielt und Einfluss auf alle menschlichen Beziehungen ausübt. Zudem findet Übertragung Klein zufolge ihren Ursprung nicht, wie bei Freud und auch bei Ferenczi, in autoerotischen Lust- und Unlustgefühlen, wie Ferenczi das bezeichnet hat, die dann auf die Objekte, die jene Gefühle verursachen, übertragen werden, sondern bei Klein vielmehr in primären Objektbeziehungen, das heißt in einer Verschränkung von Prozessen, die erstens Differenzierungen zwischen selbst und partiellen persönlichen, unpersönlichen anderen und zweitens Differenzierungen von positiven, zum Beispiel liebenden, und negativen, zum Beispiel hassenden Affekten ausgebildet werden. Zugespitzt formuliert, es gibt keine ursprüngliche Einheit des Individuums, die der Übertragung zugrunde läge. Vielmehr sind Übertragungsphänomene immer schon konstituierender Teil von Individuierungsprozessen. Und hier haben wir eine dynamische Co-Konstituierung von innerem psychischem Milieu und äußerem Milieu letztlich, die bei Melanie Klein vor allen Dingen über die beiden Begriffe der Projektion und der Introjektion entwickelt wird. Und schließlich rückt Klein auch den zeitlichen Vektor von Übertragungsprozessen von der Vergangenheit auf die Zukunft in eine komplexere Perspektive, wenn sie darauf insistiert, dass es in der Übertragungsanalyse Gesamtsituationen zu erfassen gelte. Tosquelles kannte diesen Text sicherlich und hat sicher seine große Freude mit dem Begriff der Gesamtsituation gehabt, denn er aus marxistischer Perspektive selbst in seinem Vortrag von 1947 mehrfach verwendet hat. Melanie Klein war ganz gewiss keine Marxistin im Übrigen. Klein schreibt in Bezug auf die Übertragung im psychoanalytischen Verhältnis letztlich, unser Forschungsfeld umschließt alles, was zwischen der gegenwärtigen Situation und den allerersten Erfahrungen geschehen ist. In Wahrheit nämlich kann man zu den frühesten Gefühlen und Objektbeziehungen nur Zugang finden, wenn man ihre Schicksale im Lichte der späteren Entwicklungen betrachtet. Nur indem man spätere Erfahrungen immer wieder mit früheren in Verbindung bringt und umgekehrt, nur indem man ihre Wechselwirkung konsequent untersucht, wird es dem Patienten möglich, Gegenwart und Vergangenheit zueinander in Beziehung zu setzen. Zitat Ende. An dieser Stelle sei ein Wortlaut der zuvor diskutierten Passagen aus Tosquets Le Vécu erinnert, in denen er zunächst von der Gesamtheit des morbiden Ereignisses in seinem Zusammenhang spricht, um unmittelbar danach im Hinblick auf das Erleben des Endes der Welt, vor allem in der Schizophrenie, die Figur des Sozius einzuführen und festzuhalten, aus dem Gesichtspunkt des Sozius geht die Dialektik der Katastrophe hervor aus dem Konflikt zwischen der historisch-sozialen Kontinuität des Menschen und dem Scheitern. Wechselweise in Beziehung setzen von Vergangenheit und Gegenwart. Ich kehre damit zum Begriff der institutionellen Übertragung zurück oder wende mich dem Begriff der institutionellen Übertragung zu, den Guattari in dem erwähnten Interview als Hintergrund oder Herkunft seines Transversalitätsbegriffes bezeichnet. Und ich möchte diese Frage hier nicht ansatzweise ein bisschen, aber zunächst überhaupt nicht theoretisch entwickeln, sondern ihre Einsätze vielmehr entlang einer Geschichte freilegen, einer Geschichte, die mir aus mindestens zweiter Hand bekannt ist. Ich verdanke Ihre Kenntnis Pierre de Lyons Buch La Constellation Transférentielle, die Übertragungskonstellation. De Lyon, als Psychoanalytiker, Psychiater und vor allem Kinderpsychiater in Lille tätig, verdankt sie seinerseits François Tosquelles, der sie ihm bei einer ihrer ersten Begegnungen wohl in den 1970er Jahren erzählt habe. Die Geschichte geht zurück auf Tosquelles Arbeit am Institut Perimata in den 1930er Jahren. Hier eine notgedrungen geraffte Version dieser Geschichte. Ein Mann, Dachdecker von Beruf, der Symptome einer Schizophrenie zeigt, stellt sich eines Tages auf Anraten seines Hausarztes am Institut Perimata vor. Er spricht zunächst mit dem Portier des Krankenhauses, fasst Vertrauen zu diesem und erzählt ihm, dass er sich von Stimmen verfolgt fühle, wenn er auf den Dächern arbeite und dass er von seinem Chef, dem Handwerksmeister, diesbezüglich kränkenden Bemerkungen ausgesetzt sei. Der Portier hört ihm aufmerksam zu, verweist aber nach einiger Zeit darauf, dass er selbst nur Portier sei und stellt ihn einer Krankenpflegerin vor. Diese hört dem Mann ebenfalls aufmerksam zu, ihr erzählt er von den Problemen in seiner Ehe und von der Reserviertheit seiner Frau, wenn er über die Existenz der Stimmen spricht, die er hört. Auch zu der Pflegerin fasst er Vertrauen, aber sie schlägt vor, ihn dem diensthabenden Psychiater vorzustellen, um eine diagnostische Einschätzung zu erhalten. Der Mann willigt zunächst ein, nicht ohne sich dessen zu versichern, dass er mit der Pflegerin auch weiterhin sprechen könne. Als er vor der Tür zum Büro des Psychiaters steht, erklärt er jedoch plötzlich, dass ihm dessen Kopf nicht gefalle und dass er ihn nicht sehen wolle. Er tritt schließlich doch ein, hält aber seine Augen während des gesamten Gespräches gesenkt und antwortet auf keine der Fragen, die ihm der Psychiater stellt. Tosquelles, so schreibt de Lyon weiter, habe ihn nach Abschluss seiner Erzählung dazu aufgefordert, über diese Geschichte vor dem Hintergrund zweier sehr unterschiedlicher Formen der Psychiatrie nachzudenken. In einer ersten Form, die der in Frankreich im 19. Jahrhundert etablierten und über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus dominanten Psychiatrie, dem sogenannten Asylsystem, entspricht, hängt alles von der Einschätzung ab, zu der der Psychiater während seines Gesprächs mit dem Mann gelangt. Und angesichts des fast katatonischen Verhaltens, das dieser an den Tag legt, erscheint seine Hospitalisierung als Psychotiker unausweichlich. In der zweiten Form der Psychiatrie, die Tosquelles anspricht, einer erneuerten Psychiatrie, die sich nicht zuletzt auf psychoanalytische Zugänge gründet, wird der Psychiater nach seinem Gespräch mit dem Mann zunächst zu der Pflegerin gehen, die ihn zu seinem Büro gebracht hatte, und sie nach ihren Eindrücken fragen. Diese wird ihr von ihrer Begegnung mit dem Mann erzählen und auch davon, dass er sich davor mit dem Portier unterhalten habe, sodass der Psychiater auch mit diesem sprechen wird. Was auf diese Weise zu entstehen beginnt, ist ein Umgang mit dem, was Tosquets als multireferenzielle Übertragung bezeichnete oder auch als Übertragungskonstellation. Beziehungsweise ein Umgang mit dem, was Guattari in dem zuvor erwähnten Gespräch als eben jene institutionelle Übertragung anspricht, die in den frühen 1960er Jahren das Thema von Debatten innerhalb der GTPSI war. Und mithin mit einem Begriff benennt, den er aufgrund seiner von Guattari nicht näher definierten letztlich Ambiguität schließlich durch den der Transversalität zu ersetzen vorschlägt, wie er in seinem Aufsatz dieses Titels schreibt. Es geht mir hier weniger darum, mich zu diesen Begriffen zu positionieren oder unter ihnen gar eine Auswahl zu treffen. So als ginge es im Umgang mit Begriffen allein darum, sie, wie Tosquets vielleicht gesagt hätte, blank zu polieren und alle unerwünschten Einsatz-, Assoziierungs-, Verwendungs- und Wendungsmöglichkeiten von ihnen fernzuhalten. Sehr viel wichtiger scheint es mir, den Zusammenhang zwischen Übertragung und Transversalität herauszustellen und zudem darauf hinzuweisen, dass auch bei Guattari, wie sich an diversen Stellen zeigen ließe, die Auseinandersetzung mit dem Übertragungsphänomen ihre Fortsetzungen findet, ob unter dem Namen der Skizzoanalyse oder unter dem Namen einer Kartografie der Subjektivität. Vor allem aber möchte ich noch auf drei sehr konkrete Aspekte der von Tosquets erzählten Geschichte aus der Zeit seiner Arbeit am Institut Perimata eingehen, die ohne in de Lyons Wiedergabe dieser Geschichte explizit als solche benannt zu werden, unmittelbar relevant sind für die Frage nach Übertragungsverhältnissen sowie für die Diskussionen um den Begriff der Übertragung. Erstens fällt ins Auge, dass es sich bei den drei Begegnungen, von denen die Geschichte erzählt, in zwei Fällen, nämlich dem des Portiers und dem der Pflegerin, um Beispiele für das handelt, was in der psychoanalytischen Literatur als positive Übertragung bezeichnet wird. Das heißt, um eine Projektion positiver Gefühle, die zugleich Möglichkeiten dafür schaffen, dass eine fortgesetzte Begegnung eine mit diesen Begegnungen assoziierte Kontinuität stattfinden kann. Der dritte Fall hingegen, der den Psychiater betrifft, stellt sich umgekehrt als Beispiel für eine negative Übertragung dar oder sogar als Beispiel für ein Ausbleiben von Übertragung. Zweitens stellt sich an dieser Stelle die Frage nach dem, was bereits in der frühen psychoanalytischen Literatur Übertragungsbrücken genannt wurde, das heißt nach bestimmten Eigenschaften, die den Übertragungsprozess begünstigen, in seinen Projektionsaspekten wie auch in seinen öffnenden Aspekten. Ferenczi nennt in seiner Diskussion solche Übertragungsbrücken an erster Stelle das Geschlecht des Arztes und dessen Bedeutung für die Möglichkeit der Anknüpfung von nicht zuletzt sexuellen Fantasien an das Zielobjekt der Übertragung. Und in der Tat scheint das Geschlecht in Tosquets Geschichte eine wichtige Rolle zu spielen, wenn es gerade die Pflegerin ist, mit der der Mann über seine Eheprobleme spricht. Auch wenn diese Rolle hier weniger sexuell konnotiert, als vielmehr dadurch bestimmt zu sein scheint, dass sie ihm im Gegensatz zu einer Ehefrau ohne Vorbehalte zuzuhören scheint, wenn er von den ihn verfolgenden Stimmen spricht. In derselben Perspektive lässt sich dann aber auch fragen, ob nicht genau der Umstand, dass der Portier nur Portier ist, es ist, der eine Übertragungsbrücke anbietet für einen Dachdecker, der nur Dachdecker ist und der kränkenden Kommentaren seitens seines Meisters ausgesetzt ist. Drittens schließlich berührt die Frage, ob es sich mit dem Verhalten des Mannes während seiner Begegnung mit dem diensthabenden Psychiater um eine negative Übertragung oder um ein Ausbleiben von Übertragung handelt, einen empfindlichen und zugleich entscheidenden Punkt. Denn das Übertragungsphänomen war von Freud dem Bereich der Neurosen im Unterschied zu dem der Psychosen zugeordnet worden. Und die entsprechende diagnostische Zuordnung sollte von entscheidender Bedeutung sein für die Auffassung, dass nur neurotische, nicht aber psychotische Individuen dem psychoanalytischen Verfahren zugänglich sein. In Bezug auf den Dachdecker, von dem Tosquets erzählt, konnte dies in manchen psychiatrischen Kontexten, selbst wenn diese sich psychoanalytischen Ansätzen geöffnet hatten, auf die Alternative hinauslaufen, Internierung, Wegsperrung oder Zugang zu therapeutischen Verfahren. Erneut sind Melanie Kleins Arbeiten zu den schizoiden Mechanismen im frühkindlichen Entwicklungsprozess von nachhaltiger Bedeutung für eine Dekonstruktion der letztgenannten Grenzziehung. Im Kontext von Dosquiers Arbeit bzw. dessen, was seit den 1950ern als institutionelle Psychotherapie bekannt werden sollte, erfährt diese Dekonstruktion indes eine institutionelle Konkretion. Denn wenn Übertragung ausbleibt oder auch in einer Spaltung, kleinischer Begriff, zwischen negativer und positiver Übertragung verharrt, das heißt, wenn eine psychotische und insbesondere schizophrene Person keinerlei Öffnung auf eine dynamisch-affektive Beziehung mit der Analytikerin zeigt, dann mag dies nicht zuletzt damit zu tun haben, dass sie sich nicht als integrierte Person verhält und dass sie sich ebenso wenig zur Analytikerin oder zum Analytiker als einem integrierten personalen Objekt verhält. Das heißt aber noch nicht, dass jegliche Übertragung ausbleibt oder dass es keine Möglichkeit gibt, eine therapeutische Dynamik einzuleiten. Es heißt vielmehr, dass das Übertragungsphänomen sich nicht an einem dominanten Bezugsobjekt manifestiert, sondern an einer Vielheit von Bezugsobjekten, in einer Vielheit von Beziehungen, die ihrerseits Beziehungen mit und untereinander erhalten. Dass Übertragung also eben zur multireferenziellen Übertragung wird, wie Dosquiers sagte, oder auch zur dissoziierten Übertragung, wie Jean Horry sagte. Drittens, Mayonnaise Albanaise. Die Literatur zur institutionellen Psychotherapie ist reich an Metaphern, die sich teils auf Vorgänge des gemeinschaftlichen Essens, vor allem aber auf Vorgänge des Kochens oder Zubereitens von Speisen beziehen. Und dies betrifft nicht nur die sozialen Räume, in denen gekocht wird, wie etwa die viel zitierte, auch heute schon und auch in Filmen gezeigte Küche von Laborde, sondern auch auf die Speisen selbst. Dosquiers sprach gerne von Soßen in oft überraschenden Wendungen. Etwa wenn er über Ideen sagt, dass niemand wisse, in welcher anderen Sauce als der der Sprache sie serviert werden könnten. Oder wenn er scheinbar unvermittelt über den Begriff der Institution sagt, ich zitiere, sie findet sich überall wieder. Vielleicht handelt es sich dabei um eine Sauce. Eine Sauce, die bindet, die den Geschmack verstärken soll? Wer weiß. Guattari wiederum, der sich 1956 von Laborde aus für einige Zeit als Patient in die Klinik von Saint-Alban einweisen ließ, um sich dem Einberufungsbefehl in die französische Kolonialarmee in Algerien zu entziehen, sprach in einem von François Perrin gefilmten Gespräch mit Danielle Sivadon, Psychiaterin und Psychoanalytikerin Laborde, rückblickend auf seinen Aufenthalt in Saint-Alban von einer Mayonnaise Albanaise. Um festzuhalten, ohne eine gewisse militante Logik, die Dosquiers Verhalten gegenüber dem gesamten Personal von Beginn an charakterisiert habe und die mehr eine existenzielle Logik als eine Frage von Inhalten gewesen sei, hätte die albanesische Mayonnaise nicht gegriffen. Die Mayonnaise-Metapher scheint mir sehr geglückt, denn sie verweist nicht nur auf eine Frage der Zutaten, sondern auch auf eine Frage der Reihenfolge dieser Zutaten und auf eine Frage der verschiedenen Geschwindigkeiten ihrer Zugabe. Sie verweist überdies darauf, dass es darum geht, dass sich die Zutaten in einer gewissen Weise vermengen und vermischen, die einen Geschmack entstehen lässt, der sich aus den einzelnen Ingredienzien nicht ableiten lässt, einen neuen Geschmack, aus dem sich die bekannten Ingredienzien auch nicht herausschmecken lassen. Und sie verweist darauf, dass etwas greifen muss, ohne entweder zu flüssig zu bleiben oder aber zu stocken und zu gerinnen. Um auf die Begrifflichkeiten zurückzukommen, die sich um das Übertragungsphänomen entwickelt haben, es geht um eine Tätigkeit des Assoziierens inmitten des Dissoziierten, um eine Vielheit von Sozien, von der in Anspielung auf Dosquiers Geschichte aus Reus der Psychiater ebenso Teil ist wie die Pflegerin oder der Portier, die aber weder durch den Psychiater als Sozius repräsentiert wird, noch auch durch den Sozius als Gesellschaftsmaschine oder als soziale Maschine. Sozien, die nie zur Sozietät werden, die aber Formen der Assoziierung hervorbringen, die ihrerseits nicht einen zentralen Ort haben, sondern nur möglich werden, wenn zugleich Quersoziierungen ermöglicht werden. Der von Ärzten und Pflegepersonal, Portierinnen und vor allem auch sogenannten Patientinnen, die ihrerseits zu Partnerinnen, Sozien werden, koorganisierte therapeutische Club, von dem hier bereits die Rede war, wäre nicht möglich ohne diese Quersoziierungen, die in verschiedenen Werkstätten, in Öffnungen von Ausdrucks- und Austauschformen, in gemeinsamen Organisationsprozessen stattfinden, die über das Milieu der Anstalt hinausreichen. Und zugleich behält der therapeutische Club eine besondere Rolle genau darin, dass er eine analytische Position auch ermöglicht. Weil bei all diesen Verfahren, auch bei Guattari, geht es letztlich um einen Anspruch auf eine Analyse, die nicht nur eine theoretische Analyse ist, sondern eine transformierende, verändernde Analyse. Transversal.